Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Unterm Strich steht, er hatte Zugang zu allem, wozu man als Assistent eines Abgeordneten Zugang haben kann. Er konnte ins Gebäude rein, er hatte Zugang zum IT-System, zu Dokumenten, Datenbanken.
DNG bekommt sogar das persönliche Passwort von Maximilian Krah für das interne System des Europaparlaments, obwohl die Weitergabe ausdrücklich verboten ist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Resonanz und Replik, dem Podcast, in dem wir Podcasts rezensieren. Mein Name ist Steffi und wie immer sitzt mir gegenüber
Micha. Hallo zusammen.
Micha, diese Woche haben wir uns für ein Thema entschieden, das aktueller kaum sein könnte, denn während wir hier aufnehmen, hat das Bundeskabinett gerade eine der größten Geheimdienstreformen der bundesdeutschen Geschichte auf den Weg gebracht. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will BND und Verfassungsschutz zu, Zitat, echten Geheimdiensten machen. Rund 700 Seiten umfasst der Gesetzentwurf und er hat es in sich. Zurückhacken, Wohnungen betreten, Smartphones verdeckt auslesen. Die einen nennen das einen Meilenstein und die anderen einen Abgesang auf die Bürgerrechte. Über welchen Podcast sprechen wir heute?
Wir sprechen heute über den Podcast Dark Matters, eine Koproduktion von SWR und RBB, also aus dem Haus der ARD, von und mit Eva Lemke. Ist ein Podcast, der sich mit den Geheimnissen der Geheimdienste beschäftigt und auch schon an die 100 Folgen hat.
Ja, den gibt es schon seit vielen Jahren, muss man sagen. Ne? Eva-Maria Lemke ist mehr moderierend und führt durch diesen Podcast und hat immer wieder, Zitat, ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg im Gespräch. Manchmal kommt auch der Kollege Holger Schmidt rein. Kurze Anmerkung, sie haben in einem Talk, also es gibt immer eine Episode und meistens dazu nochmal eine kürzere als Hintergrund. Bei einem Hintergrund haben sie halt erzählt, dass die Leute sich beschweren, dass Michael Götschenberg jedes Mal, also ungefähr 75 Mal pro Podcast, als ARD-Geheimdienstexperte gelabelt wird und dass die Leute hart genervt davon sind. Und ich muss sagen, ich gebe diesen Leuten recht. Irgendwann weiß man auch, wer Michael Götschenberg ist. Und selbst wenn nicht, finde ich, es reicht, ihn so einmal einzuführen am Anfang des Podcasts. Aber das allein macht schon gefühlte 10 Minuten einer Episode aus.
Ja, das stimmt. Gleichwohl finde ich, das ist wirklich einer der wenigen Kritikpunkte an diesem Format. Kann man schon nachvollziehen, das ist ja so ein öffentlich-rechtliches Ding. Das ZDF hat ja auch immer ihre Rechtsexpertin Sarah Tacke, nur die taucht nicht ganz so viel auf im normalen ZDF-Programm wie hier der Kollege. Lass uns mal ein bisschen thematisch zu diesem Podcast einsteigen. Es gab verschiedene Staffeln, 2023 ging es los und da ist wirklich alles dabei. Da sind historischere Ereignisse dabei, die also lange her sind. Da ist aber auch das Ausspionieren seinerzeit der USA auf Angela Merkel mit dabei. Da wird auch mal erklärt, wie der militärische Abschirmdienst überhaupt arbeitet, auch wie Spionageabwehr funktioniert und immer auch mal wieder geguckt, wie funktioniert es eigentlich in den Nachbarländern, ja? Also wie läuft Geheimdienstarbeit in Frankreich ab oder in der Schweiz? Die hätte ich jetzt als Letzte im Verdacht gehabt, auch einen Geheimdienst zu haben, aber haben sie natürlich. Das ist schon interessant und natürlich auch in der aktuellen Bedrohungslage, weil diese Reform der Nachrichtendienste, auf die du gerade Bezug genommen hattest, die spielt sich ja ab vor dem Hintergrund eines eher zufällig missglückten Anschlags am Leipziger Flughafen, der ja das große deutsche Frachtdrehkreuz ist und obwohl er keinen militärischen Bereich hat, auch super wichtig für die Bundeswehr und für die NATO, weil da eben ukrainische riesige Antonov-Maschinen stationiert sind, die im Notfall auch für die NATO Truppen und Material transportieren würden. Das ist zwar eine private Firma, aber diese Maschinen sind absolut super wichtig, logistisch und das eben auch im militärischen Bereich.
Was ich interessant finde, in einer Episode habe ich gehört, da geht es um Jian Ge, diesen chinesischen Agenten, der sich auch an AfD-Fuzzi erlaube ich mir zu sagen, Maximilian Krah oder Shampoos Max, wie er genannt wird, rangewanzt hat und durch ihn ja auch Zugang ins EU-Parlament bekommen hat, dass auch der seine Finger im Spiel hatte, was den Leipziger Flughafen betrifft. Und dass er da versucht hat, wahnsinnig viele Informationen rauszuholen. Da ging es eher dann ums Thema Wirtschaftsspionage, aber offenbar scheint auch von Leipzig häufiger mal eine Maschine mit Wirtschaftsgrößen, sag ich mal, oder wichtigen Menschen aus der Wirtschaft zu starten, die Richtung China auch fliegen, beispielsweise so Delegationen und so. Fand ich interessant, welche Rolle da Leipzig spielt.
Ja, also das ist jetzt, glaube ich, mit dem aktuellen Vorfall noch viel mehr Leuten klar geworden, wie wichtig dieses Drehkreuz ist, was eben auch 24/7 geöffnet ist. Das dürfte ja sehr einzigartig sein für die Flughäfen in Deutschland.
Also im Sinne auch von, dass die kein Nachtflugverbot haben, sondern dort immer geflogen wird, oder?
Genau. Mhm. Ja. Mir gefällt sehr gut an dem Format, dass sie jetzt in den letzten Monaten, weiß nicht, wann sie es angefangen haben, diese Expertengespräche, diese Hintergrundgespräche noch eingeführt haben, wo dann eben nochmal eingegangen wird auf Details. Ja, also beispielsweise wird thematisiert dieser Schlag des israelischen Geheimdienstes Mossads gegen die Hisbollah im Libanon, also eine vom Iran unterstützte Terrororganisation, kann man, denke ich, schon sagen, die aber den halben Libanon halt auch beherrscht und immer noch beherrscht. Und da hat der Mossad, der ist ja sehr gefeiert und gefürchtet als sehr guter, aber auch sehr brutaler Geheimdienst, eben einen Schlag durchgeführt vor einigen Jahren, in dem sie in einer sehr langwierigen Operation es geschafft haben, die Hisbollah glauben zu lassen, dass eine ungarische Dependance eines ihnen schon lange bekannten Pager-Herstellers aus Taiwan, also wirklich eine ganz, ganz krasse Operation. Die haben bei denen Pager eingekauft und das war ein fiktives Modell, was im Internet aber auch beworben wurde, wie toll es sei. Und in diesen Pagern war Sprengstoff eingearbeitet und Israel hat es dann geschafft, Tausende von diesen Geräten wirklich zu verteilen, dass die genutzt worden sind. Die sind dann auf Anweisung von Benjamin Netanyahu eines Tages zeitgleich gezündet worden mit vielen Todesopfern und vielen Verletzten, um eben diese Anhänger der Hisbollah, die dann eben also keine Mitläufer sind, sondern operativ im militärischen Kampf unterwegs sind, kampfunfähig zu machen. Aber natürlich auch mit dem hohen Risiko, dass Umstehende dann doch irgendwie verletzt werden und natürlich absolut brutal, ne?
Ja, also was ich in diesem Podcast auch gelernt habe oder in dieser Episode ist, also einerseits spricht man wohl nicht so über seine Aktionen. Also das hat wohl...
Es sei denn, man ist Benjamin Netanyahu.
Genau. Und da gab es auch wohl einen großen Aufschrei, als er dann im Brustton der Selbstherrlichkeit vor die Presse getreten ist und gesagt hat, wir waren das. Es ist ja wohl auch selten, dass eine Geheimdienstoperation so im Detail auch bekannt wird. Also wie sie gearbeitet haben, was sie gemacht haben, welche Taktik dahinter. Also damit haben sie sich natürlich auch schlussendlich da eine Tür zugemacht, ne, was Möglichkeiten und sowas betrifft, sowas zu wiederholen. Was ich aber auch interessant in dieser Episode fand, war, dass sie grundsätzlich über den Mossad gesprochen haben, der einerseits total bewundert wird und als einer der fähigsten, intelligentesten, innovativsten Geheimdienste der Welt gilt. Und andererseits dann halt dieser Hamas-Anschlag auf Israel, wo 1.200 Menschen gestorben sind, unter anderem auf zum Beispiel da in Tel Aviv oder bei Tel Aviv auf diesem Techno-Festival und sowas und wie der Mossad da überhaupt gar keine Ahnung hatte und die Leute einfach nicht schützen konnte und da auch komplett versagt hat. Also diese Ambivalenz, die auch der israelische Geheimdienst bei den Leuten erzeugt und von brillant bis absoluter Totalausfall. Das arbeiten die auch nochmal ganz schön heraus, fand ich nochmal interessant.
Und das zieht sich ja, glaube ich, so komplett auch durch die Geheimdienstarbeit, dass eben, also für alle Dienste, dass es manchmal wirklich Situationen gibt, wo die glänzen und dann wieder Situationen, wo es einen absoluten Fehlschlag gibt. Na, also der CIA wird ja sicherlich auch für immer der Anschlag 9/11 angelastet werden, dass sie das nicht auf dem Schirm hatten, nicht verhindern konnten. Genau. Mhm.
Was mir auch bei dieser Pager-Geschichte, also die hatte ich ziemlich präsent. Es gibt ja, glaube ich, kaum eine Geheimdienstoperation, die so breit bekannt wurde, bis hin, ich sag mal, in die Bevölkerung, was die Nachrichten betrifft, einfach. Was mir da ganz gut gefallen hat, ist, dass sie das also nochmal so im Detail erzählen, ohne das groß zu glorifizieren, fand ich so, sondern dass sie das ziemlich sachlich aufarbeiten und sie erzählen ja, die haben ja auch so eine narrative Art, das zu erzählen, also ne, eine Frau, die einkaufen geht in Beirut und mit einem Kind dabei in so einem bei einem Gemüsehändler da irgendwie, was war das, glaube ich, Papayas oder sowas kauft. Also ne, sie holen einen in eine Szene rein, bevor dann Pager in die Luft fliegt. Und
finde ich auch sehr stark. Schöne Beobachtung, weil sie halt damit auch deutlich machen, dass das ganze Land ja in Angst und Schrecken versetzt worden ist. Mhm. In der zweiten Welle sind dann ebenfalls präparierte, ich glaube, Walkie-Talkies auch nochmal oder Funkgeräte auch nochmal gesprengt worden. Ne? Mhm. Teilweise dann auf Beerdigungen von denjenigen, die gestorben sind, als sie die Pager-Nachricht sich angucken wollten. Und das muss man sich natürlich auch immer verinnerlichen, was sowas mit der normalen Bevölkerung macht, die natürlich auch unter der Hamas leidet im Libanon. Und was sich sicherlich jetzt auch zwischenzeitlich verändert hat, ist das europäische Bild oder das westliche Bild von Israel, weil Herr Netanyahu eben die Politik macht, die er macht. Das ist ja auch schon anders gewesen. Und das kommt in diesen Podcast-Episoden über die Zeit, glaube ich, aber auch immer wieder raus. Es kommt halt auch sehr darauf an, wer nutzt die Geheimdienste mit welchen Mitteln und mit welchen Zielen. Man könnte jetzt ja auch kritisieren, die aktuellen Befugnisse, die dann die Nachrichtendienste bekommen sollen unter einer AfD-geführten Bundesregierung, mag man sich sicherlich jetzt auch nicht vorstellen.
Absolut ja, nicht.
Das ist dann sicherlich ähnlich, wenn man sich die Trump-Administration anguckt und so weiter. Es ist hier kein James-Bond-Podcast. Also hier wird nicht irgendwie glorifiziert, hier wird auch kein Glamour vorgelebt, sondern es wird auch sehr deutlich gemacht, wie diese Agententätigkeiten eigentlich ablaufen, dass die Leute möglichst unauffällig sein sollen, dass die abtauchen sollen und dass im Gegenteil sie sich immer dann verdächtig machen und es kritisch wird, wenn sie eben auffallen. Ja, also im Fall dieses chinesischen Spions, der ja über viele Jahre als Student hierher kommt, über viele Jahre chinesische Dissidenten ausspioniert hat in Deutschland.
Ja, nicht nur das. Er war ja so unauffällig und glaubwürdig, dass er es ja geschafft hat, auch Mitglied in zum Beispiel in so einem Dissidentenverein zu werden. Und die Leute waren so begeistert von seiner Freundlichkeit und Höflichkeit. Und er hat auch angeboten, Leute irgendwie von A nach B zu fahren mit seinem Auto, wenn sie jetzt nicht wussten, wie sie nach Hause kommen sollen oder so, dass sie ihn vorgeschlagen haben als Vorsitzender. Und er hat diese Aufgabe einerseits gerne angenommen, aber dann wurden sie langsam sauer, dass er nicht bereit ist, zum Beispiel öffentliche Reden zu halten und sowas. Und es war schon aufgefallen, dass er sehr kamerascheu war und bei Gruppenfotos möglichst in der dritten Reihe hinter jemanden aus der Schulter, von der Schulter um die Ecke guckt, bestenfalls.
Das war für mich aber nicht der Punkt, wo ich den Eindruck hatte, dass er sich in Richtung Strafverfolgungsbehörden so verhalten hat, dass die aufmerksam wurden, sondern eher später dann, als er schon für Herrn Kral gearbeitet hat und dann auf einmal als angeblich doch chinesischer Dissident ohne Probleme und ohne Angst mit nach China reist.
Er soll Politikerreisen für den Rechtsaußenpolitiker Kra und auch andere nach China organisiert haben, bezahlt von chinesischen Unternehmen und Stadtverwaltungen. Auf dem Programm stand offenbar auch ein Gespräch mit der IDCPC, der Internationalen Abteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas also. Besonders brisant, nach Einschätzung des Bundesamts für Verfassungsschutz ist die IDCPC dem chinesischen Geheimdienstumfeld zuzurechnen. Und GNG soll sogar bei manchen dieser Reisen mitgeflogen sein, obwohl er offiziell in Deutschland ja als Regimekritiker auftrat, also gar nicht so einfach einreisen kann und sich in echte Gefahr begeben würde.
Und genau das hier ist ja dann das Beispiel, wo er sich sehr auffällig verhalten hat, wo ich mich allerdings auch gefragt habe, jetzt aus chinesischer Sicht, warum haben die das denn gemacht? Die Leute, die ihn von China heraus gesteuert haben als Quelle, die müssen ja das auch irgendwie antizipiert haben, dass an der Stelle es halt nicht mehr glaubwürdig ist, wenn du dann easy peasy mit nach China reisen kannst.
Ja, vielleicht haben die aber auch einfach Blut geleckt und haben gedacht, boah, wir haben es geschafft, da einen ins EU-Parlament einzuschleusen. Ich meine, der hatte dort eine offizielle Funktion, ne? Der war der Assistent vom Kra. und dem Krabi, wie wir ja auch im O-Ton gehört haben, sogar sein persönliches Passwort entlockt, um Zugang zu den ganzen EU-Systemen zu geben, also vom Parlament, was der Kra hätte niemals rausgeben dürfen, also auch nicht für Assistenten. Und ich glaube, dass sie da einfach heiß gelaufen sind und sagten, geil, abschöpfen, abschöpfen, abschöpfen. Versucht er so viel rauszuholen wie möglich.
Kann sein.
Aber ich weiß nicht, wie oft einer so weit gekommen ist, weißt du, von chinesischer
Seite. Kann sein. Also auch Nachrichtendienste machen ja Fehler. Mhm. Ich weiß es ehrlicherweise nicht, was der Hintergrund ist.
Die Folge zum vereitelten Anschlag am Bonner Hauptbahnhof 2012 mit der blauen Sporttasche, mit dem Sprengsatz am Gleis, hat ja auch gezeigt, wie knapp auch Erfolge von Sicherheitsbehörden manchmal sind. Ne? Findest du, dass der Podcast zu nah dran ist an den Diensten, zu verständnisvoll? Also immerhin sind die Hosts ARD-Korrespondenten, die auf gute Quellen in genau diesen Behörden angewiesen sind.
Also sie sind auf keinen Fall jetzt hier irgendwie Pressesprecher und Lobpreiser des Nachrichtendienstes. Und ich meine, weiß ich jetzt nicht, ob das hier mal thematisiert wird, aber der seinerzeitige BND-Präsident war ja noch in der Ukraine, als der Angriff losging, der Russen im Februar 2022. Und unser Nachrichtendienst wusste von nichts und hatte vorher auch noch gesagt, dass das nicht kommt, obwohl die Amerikaner, also ja nicht nur innerhalb der Nachrichtendienstwelt gesagt haben, das passiert jetzt, sondern das war ja auch in der Öffentlichkeit bekannt.
Das war doch sogar Thema in dem Podcast, den wir schon vorgestellt hatten letztes Jahr, Top Secret, dieser BND-Podcast. Da war doch diese Satellitenbildauswerterin, die ja auch für den Bereich Russland-Ukraine zuständig war und da diese Truppenbewegungen da auswerten sollte.
Ja.
Da ging es ja auch genau um das Thema, zumindest Falscheinschätzung, was da kommt. Weil du das vorhin gesagt hast, aber da wollte ich dir nicht ins Wort fallen. Stichwort James Bond. Also sie ziehen ja immer wieder so Analogien daher. Also Michael Götschenberg kommt ja immer wieder mal so auf James Bond zu sprechen. In dem Fall bei der Mossad-Geschichte. Stichwort Tarnfirmen und sowas. Und er erzählt ja auch, dass James Bond ja für eine Tarnfirma offiziell arbeitet und so.
Gut, man könnte jetzt auch sagen, er holt die Hörer da ab, wo sie im Zweifelsfall sind. Weil da jetzt die wenigsten Menschen irgendwas jemals offiziell mit einem Geheimdienst zu tun haben. Woher nimmst du dein, in Anführungszeichen, Wissen oder Gefühl für das Thema aus irgendwelchen Filmen? Und die Filmreihe, die halt seit über 60 Jahren dazu läuft, ist nun mal James Bond.
Wenn es einer weiß, dann du.
Definitiv, Anna.
Größter Fan.
Ja, nein, aber ernsthaft, tatsächlich fand ich das auch ein interessantes Hintergrundgespräch, wo halt nochmal erklärt wird, wie halt auch Tarnfirmen aufgebaut werden. Quasi am Beispiel dieser Mossad-Attacke, was da alles gemacht haben, dass die Hisbollah geglaubt hat. Ich meine, die haben ja ein echtes Produkt entwickelt mit diesem Pager. Ja, sie haben diese Firma aufgebaut, diese angebliche Dependance. Sie haben eine frühere Managerin eingestellt, die gar nicht wusste, also von diesem Hersteller aus Asien, die gar nicht wusste, für wen und was sie da jetzt arbeitet und unterwegs ist. Inklusive irgendwie, dass du auf YouTube und Co. Rezensionen dieses neuen Pager-Modells, an dieses angeblichen neuen Pager-Modells finden konntest, ist natürlich auch krass, dass dem eigentlichen Hersteller das nicht aufgefallen ist, aber egal, ne? Also die haben das super gemacht.
Der Spiegel hatte das ja auch sehr auseinandergedröselt in einer großen Reportage und da habe ich auch gedacht, so krass. Also da habe ich mich auch schon gefragt, wie hat das so funktioniert und wie du sagst, dass da auch keiner misstrauisch wurde und es keinem irgendwie aufgefallen ist. Aber gut, die haben das ja über Jahre hinweg geplant und hatten ja auch, glaube ich, ein Telefonat abgehört.
Was die Hisbollah aber nicht ahnt. Der Mossad kriegt all das schon mit. Er verfolgt die Pläne der Hisbollah, auf Pager umzusteigen, seit etwa 2021, als die Terrororganisation über die Beschaffung der Geräte spricht, sagt Ex-BND-Agent Gerhard Konrad.
Israel saß mit am Tisch, virtuell. Und daraus ist dann wohl die Idee geboren. Das ist doch nichts, wenn wir es denn schaffen würden, die Pager entsprechend zu manipulieren und denen was unterzuschieben, dann wäre das doch richtig genial.
Also führt ja dann auch für die Hisbollah dazu, dass sie eigentlich gar nicht mehr technologiegestützt kommunizieren können. Weil die Pager waren ja schon das Ausweichen wegen der Handyüberwachung durch die Israelis.
Das ist ja quasi eine alte Geschichte, die sie nochmal erzählt haben. Was ich auch gut finde, ist, dass sie ja auch auf neue Themen eingehen, wie zum Beispiel das Thema hybride Bedrohung, was ja auch aktueller denn je ist. Gerade in diesen Hintergrundgesprächen thematisieren sie auch sehr aktuelle Sachen. Darauf wollte ich hinaus. Nicht, dass dann ein falscher Eindruck entsteht, dass da nur Geschichten, die irgendwie schon durch die Medien gingen, erzählt werden.
Es werden halt Kontexte aufgebaut. Mhm. Darüber versteht man einfach besser, wie komplex dieses Zusammenspiel ist, wie viele Jahre auch im Verborgenen Agenten teilweise überhaupt platziert werden, damit dann irgendwann mal was passiert. Es gibt ja wirklich alles. Es gibt Doppelagenten, es gibt, also der chinesische Spion wird ja so beschrieben als jemand, der so geduckt und gebeugt wie unter Druck durchs Leben gegangen ist. Das ist ja dann auch wieder interessant. Also ich stelle mir das schon auch als große Belastung vor. Nicht nur, dass der 24/7 irgendwie erreichbar war für diejenigen, die er ausspioniert hat, ne? Sondern du bist ja dann auch
für die andere Seite.
Ja, und du bist aber dann ja auch allein mit deinem Wissen. Kannst ja mit niemandem reden, dich irgendwie austauschen. Mhm. Ne? Bist immer unter Druck, da aufzufliegen und so weiter. Ist schon spannend und natürlich halt auch wahnsinnig brutal. Die Morde, die Russland auch veranlasst hat in den letzten 20 Jahren, immer wieder auch in Westeuropa, was es da alles gegeben hat, das sind ja wirklich Dinge, die furchtbar sind.
Ja, also der ganze Kosmos, der Themenkosmos ist ja komplett brutal. So, ja. Alles, was Sie erzählen. Also Sie gehen ja auch auf Cybercrime ein und KI-Sachen. Also die vierte Staffel ist ja auch sehr aktuell eigentlich und trifft ja auch aktuelle Debatten ziemlich punktgenau. Ich wollte dich nochmal kurz fragen, so ein bisschen zu deiner persönlichen Meinung, was du von dieser Geheimdienstreform hältst, die jetzt beschlossen wurde. War die überfällig oder sagst du, naja gut, Leipzig hat uns gezeigt, we have to change something, oder es ist eine weitere Form des Wettrüstens?
Also ich weiß nicht, ob ich dazu genug gelesen habe, weil ich habe diese 732 Seiten dieses Reformpakets nicht gelesen. Ich vermute auch,
mal gucken, ob ich sie finde, dann hänge ich sie auch an in die Shownotes.
Dass die allermeisten Journalisten, die darüber schreiben, die nicht gelesen haben, geschweige denn das dann aus einer juristischen Perspektive zu verstehen. Grundsätzlich, glaube ich, macht es schon Sinn, den Nachrichtendiensten mehr Kompetenzen zu geben, weil der Kampf halt asymmetrisch ist. Mhm. Dass die kontrolliert werden müssen, ist klar, dass es da auch Möglichkeiten gibt, beides zu tun, einen guten Nachrichtendienst zu haben und den zu kontrollieren, zeigen auch Beispiele. Also was ich gelesen hatte, beispielsweise Estland ist wohl da ganz gut mit einem für dieses kleine Land modern aufgestellten Dienst, der aber halt auch entsprechend kontrolliert wird. Niederlande ist, glaube ich, genannt worden, blieb mir so im Gedächtnis hängen. Also ich kann diese Ambivalenz verstehen, dass man sich da nicht wohlfühlt, hatten wir jetzt ja auch schon ausgeführt, was passiert, wenn das in die falschen Hände kommt, aber dieses Risiko hast du halt immer. Und umgekehrt ist natürlich die Situation in dem Konflikt, in dem wir sind mit Russland, auch wenn das viele Leute nicht gerne hören wollen, die wird immer schwieriger und angespannter.
Dazu muss ich sagen, ich habe mich gefragt, weil ja der Osten generell in Anführungszeichen, also pauschal, ne, und bitte keine bösen Mails schreiben jetzt, aber ich schon den Eindruck habe, dass Ostdeutschland, ich sag mal, nicht so russlandkritisch ist, ja, und dann habe ich mir gedacht, nützt es vielleicht für die Ostwahlen, dass diese Drohnengeschichte in Leipzig passiert ist und nicht zum Beispiel in Frankfurt oder München am Flughafen? Ob die das vielleicht hinterfragen und merken, oh, vielleicht ist es doch nicht alles so geil, was von Russland kommt, und vielleicht sind wir doch nicht nur Brüder. Ne, wobei, welche Generation sprechen wir da an? Aber auch Leute, die wählen dürfen. Ne? Und dank demografischem Wandel leben ja noch viele WählerInnen, die einen anderen Bezug zu Russland haben. Und ich habe mich gefragt, ob das eine Auswirkung haben könnte auf die Wahlen.
Ich glaube tatsächlich, dass es eine Auswirkung gehabt hätte auf Landtagswahlen in Westdeutschland, wenn es in Köln-Bonn passiert wäre und es wäre in NRW gewählt worden. Mhm. Ich glaube, dass es in den ostdeutschen Bundesländern keine Auswirkungen hat, weil ich weiß nicht, wie man das einschätzen soll, aber da irgendwas herrscht zwischen Bewunderung und Angst vor Russland. Ja, dass man dann eher sagt, wir müssen uns hier noch konformer verhalten, dass sowas nicht passiert.
Ach also so, da, ne? Gut, die Leipziger also, selbst nehme ich mal da raus, weil die sind ja bekanntermaßen eher.
Stand heute, Freitagmorgen vor Veröffentlichung dieser Aufnahme, hat jetzt auch der Bundeskanzler beispielsweise sich noch gar nicht geäußert.
Der macht ja Urlaub, habe ich gehört. Der will sich jetzt ganz zurückziehen, egal was in der Welt passiert.
Und auch Herr Dobrindt hat ja einen rhetorischen Lambada Deluxe, nee, wie heißt das nicht Lambada?
Limbo.
Limbo, danke. Auch Herr Dobrindt hat ja einen rhetorischen Limbo Deluxe hingelegt, um alles zu sagen zu diesem versuchten Anschlag in Leipzig und der Geheimdienstreform, aber nicht, dass da jetzt irgendwas passiert im Hinblick auf Russland oder dass gar Russland jetzt hier im Hintergrund die Fäden gezogen hat.
Wobei ich gehört beziehungsweise gelesen habe, wahrscheinlich beides, weil ihr wisst, ich höre viele Podcasts, dass er davon abgehalten wurde und man auf ihn eingeredet hat, das R-Wort nicht zu sagen. Aus Sorge, dass man dann darüber diskutieren muss, ob wir hier einen Bündnisfall haben, ne? Und quasi auch vielleicht Putin in die Hände spielt, der genau diesen Bündnisfall provozieren will. Also Dobrindt wollte wohl, habe ich gelesen und gehört, journalistische Quellen. Und man hat ihm erklärt, warum man das vielleicht erstmal vermeiden soll und besonnen reagieren, erst diskutieren. Sagen kann man das immer noch. Wenn man es gesagt hat, kann man es nicht mehr zurücknehmen, weil welche Konsequenzen hätte das?
Das ist wahrscheinlich der Punkt, ne? Nach den Konsequenzen, also alles, was nicht militärisch geht, hat man ja schon gemacht, ne? Dann kannst du jetzt irgendwie noch anfangen, irgendwelche russisch stämmigen Institute zu schließen vielleicht, nochmal ein paar Botschaftsmitarbeiter ausweisen, die im Verdacht sind, für den dortigen Geheimdienst zu arbeiten, für den FSB. Aber ansonsten, es gibt ja gar nicht mehr so viele Mittel und Möglichkeiten, tatsächlich jetzt Russland nochmal wirklich weh zu tun. Das andere Thema im Kontext der Geheimdienste ist sicherlich auch, und das wird ja hier auch thematisiert, ist einfach die Spionage durch China und da auch immer einerseits super wichtiger Handelspartner und andererseits absoluter Rivale des Westens und im Dauerkampf in Richtung Hegemonie mit den USA.
Amerikanern.
Ja, also das ist natürlich alles ein sehr weites, komplexes Feld.
Mit den USA auf militärischer Ebene und bei uns wirtschaftlicher Ebene.
Ja.
Eine Frage noch. Was die Ästhetik betrifft, habe ich auch gelesen, teilweise in Kommentaren, dass die Leute aufgrund dieser szenischen, also teilweise szenischen Erzählungen, ja, das ist ja nicht durchweg, das ist jetzt kein Hörspiel, haben manche aber auch kritisiert, dass diese Erzählform so ein bisschen dem Ganzen so einen True-Crime-Anstrich gibt. Hast du das genauso empfunden?
Also ich muss jetzt überlegen, ich hatte zuletzt True-Crime-Podcasts gehört, als ich mit einem Kollegen... Ja,
es geht also um dieses Entertainige sozusagen, wenn man halt das so szenisch also macht und ein bisschen
Kino
im Kopf.
Ich finde das eigentlich eher ansprechend, weil an und für sich, man könnte das ja auch sehr trocken erzählen. Und dann versteht man aber gar nicht die Bedeutung. Wenn man jetzt einfach nur die Tagesschau gesehen hätte zu diesem damals festgenommenen Spion und dass der für Herrn Krah im Europaparlament gearbeitet hat und so weiter, dann ist das vergleichsweise trocken. Und so wie es hier erzählt wird, wird es ja eingebettet in den Kontext und zeigt einfach das ganze Maß der Bedrohung. Mhm. Und dass diese Bedrohung eben auch entsteht durch eine Vielzahl von Quellen. Und das sind dann halt immer einzelne kleine Puzzleteilchen, die liefern können. Die sind vielleicht nicht super geheim, nicht streng vertraulich, sondern in Anführungszeichen nur vertraulich. Aber sie sind eben vertraulich und sie schärfen das Bild, ne, um quasi die EU, die BRD als Gegner auszuspionieren, und das macht so gefährlich. Und ich finde, das wird halt schon dann begreifbar. Und ähnliches auch mit dem Anschlag hier mit den Pagern, was das halt mit der Bevölkerung im Libanon auch gemacht hat. Das halt nicht auszublenden.
Es geht ja nur um es geht nicht um den Inhalt, es geht wirklich nur um die Erzählform.
Durch diese Erzählform wird es halt nachvollziehbar, dass du halt verstehen kannst, was das mit jemandem macht, weil wenn ich hier beim Gemüsehändler stehe und da explodiert neben mir in den Händen eines Mannes so ein Pager, das kann ich halt irgendwie viel leichter nachvollziehen, wie wenn das so abstrakt einfach nur vorgetragen wird.
Oder sachlich berichtet.
Ja, sachlich berichtet. Mhm. Na, also
die versuchen ja natürlich quasi so den Mittelweg zu finden zwischen einer objektiven Berichterstattung einerseits, andererseits eine Erzählung, um es nahbar zu machen, ne, und emotionaler auch ein bisschen.
Genau.
Für wen ist der Podcast? Zielgruppe?
Also ich finde, den kann jeder hören. Da muss man jetzt weder James Bond-Fan sein, noch Jurist, noch sonst irgendwas. Also ich finde, der ist so gemacht, dass man den immer hören kann. Der ist zeitlos. Also ich werde mir vielleicht auch ein paar ältere Folgen nochmal irgendwie anhören, weil ich da ein paar Sachen entdeckt habe, die ich interessant finde. dadurch, dass die Formate im Prinzip die einzelnen Sendungen abgeschlossen sind, kann man das einfach auch mal so hören.
Also ja, jetzt absolut.
In einer Zeit, wo viele Podcasts auch Pause haben, finde ich, ist das ein Format, wo man gut reinhören kann.
Super. Ich schließe mich dem an. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Resonanz und Replik. Unser Fazit zu Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Alle Links wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommt gut durch die Woche. Ciao, ciao.
Danke fürs Zuhören. Ciao.